Es ist 12:02, zumindest auf der sogenannten Doomsday Clock, der Weltuntergangsuhr, mit der Atomphysiker darauf verweisen, für wie wahrscheinlich sie die Gefahr eines Atomkrieges halten. 1991/90, da war diese Gefahr rasant gesunken. Der Weltuntergang war, um im Bild zu bleiben, eine Viertelstunde entfernt. Seit Anfang des Jahres steht die Doomsday Clock nun auf 12:02. Nicht zuletzt wegen der Politik von US-Präsident Trump. Seit dem Wochenende dürfte die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Konflikts weiter gestiegen sein, denn Trump hat angekündigt, den INF-Vertrag aufzukündigen. Der Vertrag von 1987 verbietet den USA und Russland den Bau und Besitz von atomar bewaffneten Kurz- und Mittelstreckenraketen. Darüber möchte ich nun sprechen mit dem Sicherheitsexperten Ottfried Nassauer. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Stenger.
Herr Nassauer, vielleicht zur kurzen Einordnung. Was macht den INF-Vertrag so wichtig?
Der INF-Vertrag ist aus zwei Gründen eine wichtige Entscheidung gewesen. Und da muss man etwas davor erklären. Das, was man davor erklären muss, ist die gefährlichste Nebenwirkung, die die Mittelstreckenraketen der 80er Jahre hatten, war ihre destabilisierende Wirkung aufgrund ihrer sehr kurzen Flugzeit. Wenn man zwischen Start und Einschlag einer Rakete 8 bis 12 Minuten hat, dann bleibt keine Zeit mehr für eine politisch durchdachte Antwort, sondern dann muss mehr oder weniger automatisch reagiert werden. Und diese Situation, die wurde dadurch wieder etwas entschärft. Und der Vertrag selbst hatte zwei gute Seiten. Zum einen, er entfernte diese destabilisierenden Waffen. Das waren zusammen irgendwie fast 3000. Und zum Zweiten, er begleitete diese Entfernung mit einer gegenseitigen Überprüfung und Kontrolle und ließ das Vertrauen entstehen, dass es nach dem Ende des Kalten Krieges ermöglichte, dass die Denuklearisierung in Europa ein großer Trend wurde und ganz bald nicht mehr Tausende von Atomwaffen auf beiden Seiten standen, sondern nur noch wenige hundert.
Man kennt jetzt, um zur angedrohten Aufkündigung zu kommen, man kennt dieses Verfahren von Donald Trump. Erst droht damit, einen Vertrag zu brechen, und dann wird er neu verhandelt. Dem Gegner wird also gedroht, damit man sich wieder annähert. Was will Trump damit erreichen und könnte er damit Erfolg haben?
Also der Kernvorwurf ist meiner Einschätzung nach von einer anderen Absicht begleitet als die Sie gerade beschrieben haben. Mhm. Der Mensch, der hinter dieser Aufkündigung vielleicht mit am überzeugtesten steht, ist Trumps Sicherheitsberater John Bolton, der schon in den 80er Jahren zu den Gegnern dieses Vertrages gehörte. Und der auch unter George W. Bush, also dem letzten republikanischen Präsidenten, bereits Zweifel an der oder immer Zweifel an der Vernünftigkeit dieses Vertrages hatte und während der Obama-Zeit kräftig mitgewirkt hat mit ein paar anderen an der Destabilisierung dieses Vertrages, an der Entwicklung von Vorwürfen, dass Russland gegen diesen Vertrag verstößt, indem es nämlich zunächst wurde von Entwicklung gesprochen, inzwischen redet man sogar von Stationierung, neue landgestützte Marschflugkörper entwickelt hat, die eine verbotene Reichweite haben sollen zwischen 500 und 2500 Kilometer oder vielleicht auch 2600 Kilometer. Man geht davon aus, dass das eine Variante einer seegestützten eingeführten Waffe ist.
Aber erklären Sie das mal bitte, was ist denn dran an diesen Vorwürfen? Hat Russland den Vertrag gebrochen?
Das weiß bis heute keiner genau, weil die Amerikaner sich weigern, die Belege für ihre Vorwürfe öffentlich zu machen, und zwar so weit öffentlich zu machen, dass man sie nachvollziehen kann. Ich glaube auch nicht, dass in der NATO jedes NATO-Land überzeugt ist, dass die Vorwürfe stimmen, weil sie entstanden als Mittel, die Obama-Administration in deren Amtszeit zu einer konfrontativen Politik mit Russland zu bewegen. Und sie sind auch seither nie endgültig komplett bewiesen worden. Wenn die NATO zu so etwas Stellung nimmt, dann sagt sie bisher meistens, einige Bündnismitglieder sind besorgt. Sie sagt aber nicht die Bündnismitglieder. Das ist ein Riesenunterschied, weil das eben heißt, es sind nicht alle.
Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet nun im Gegenzug, die NATO habe, also von dem NATO-Raketenschutzschirm in Rumänien könnten atomare bestückte US-Marschflugkörper gestartet werden. Was ist da dran? Die NATO bestreitet das ja.
Also auch da ist es wirklich eine Frage des Details. Die Abschlussrampe oder beziehungsweise der Launcher für die Raketenabwehrsysteme in Rumänien und Polen, den die Amerikaner verwenden, ist derselbe, den sie auch auf Kriegsschiffen für den Abschuss von weitreichenden Cruise Missiles benutzen. Die Amerikaner sagen, ja, das ist derselbe, aber wir haben die entsprechende Software und die entsprechenden Missionssysteme an den Raketenabwehrstandorten nicht aufgebaut. Und dann kommt die russische Entgegnung, ja, aber der INF-Vertrag sieht doch vor, dass solche Launcher dann optisch deutlich unterscheidbar sein müssen. Und insofern ist der russische Vorwurf sogar aus der öffentlichen Sicht etwas eher nachvollziehbar als der amerikanische.
Die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN, hat die Bundesregierung zur Vermittlung im Streit zwischen den USA und Russland aufgefordert. Welche Einflussmöglichkeiten hat Deutschland?
Ich sehe da ziemlich wenig Einflussmöglichkeiten. Die Bundesrepublik könnte im Kontext der NATO versuchen, auf die amerikanische Politik hier etwas mäßigend einzuwirken. Aber dann müsste man die Frage stellen, warum sie das nicht schon längst getan hat. Sie hat halt eben die Vorwürfe, die die NATO auf amerikanischen Wunsch hin gegenüber Moskau formuliert hat, meistens mitgetragen und hat an den Stellen, wo sie hätte etwas tun können, halt eben nicht den Eindruck erwecken wollen, dass sie die Osteuropäer, die mehr Angst vor Russland haben als die Bundesrepublik Deutschland, als unsolidarisch empfinden könnten. Also mit anderen Worten, sie hat versucht, da eine konfrontative Politik durchaus mitzutragen, obwohl die eigenen Interessen an der Stelle vermutlich andere gewesen wären. Denn ich sehe niemanden, der in Deutschland die Aufkündigung des INF-Vertrages für eine wirklich gute Idee halten würde, wenn man mal von irgendwelchen sicherheitspolitischen Einzelstimmen absieht.
Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Chancen sehen Sie für die Abrüstung in der Welt zurzeit?
Ich befürchte, dass nach der Trendwende zur Denuklearisierung, die im Prinzip durch den INF-Vertrag 1987 eingeläutet wurde und über mehrere Jahrzehnte hielt, wir jetzt in eine Situation kommen, wo ein umgekehrter Trend wieder eintritt, nämlich Stichwort Ukraine-Krise und verschiedene andere Dinge. Die Konfrontation wird wieder größer und die Rolle von Atomwaffen wird wieder zunehmen. Und das kann auch bedeuten, dass nicht nur Atomwaffen, wie das im Moment geplant ist, technisch modernisiert werden in Europa, sondern dass eben auch wieder mehr Atomwaffen in Europa aufgestellt werden sollen. Und das halte ich für wirklich eine problematische Entwicklung.
Sagt Ottfried Nassauer vom Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit. Vielen Dank für das Gespräch.